Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Einen Bestseller nach dem anderen schreibt der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg, seit er mit gerade mal 23 seinen ersten Roman Blauer Montag veröffentlicht hat. Schon damals ging es unter anderem um die Gefühlswelt der Holocaust-Überlebenden. Arnon Grünberg selbst stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie und auch in seinem neuen Roman Besetzte Gebiete geht es um dieses Thema und ums Weiterleben. Seit längerem lebt Arnon Grünberg auch immer wieder in New York und da erreiche ich ihn jetzt. Hallo, herzlich willkommen, Herr Grünberg.
Hallo, wie geht's Ihnen?
Gut, und Ihnen hoffentlich auch.
Auch, auch.
Dieser Held in Ihrem neuen, Ihrem 15. Roman, den Psychiater Otto Kadoké, den kennen die Leser ja schon aus Ihrem letzten Roman Muttermale. Ist denn Besetzte Gebiete jetzt so eine Art Fortsetzungsroman?
Ja und nein. Ich glaube, das Buch kann man sehr gut auch lesen, ohne Muttermale gelesen zu haben. Aber es stimmt, dass der Figur von Otto Kadoké auch schon der Hauptfigur war in Muttermale. Und eigentlich hatte ich nicht den Plan, um noch einen zweiten Roman über ihn zu schreiben. Aber ich hatte doch dann das Gefühl, dass dieser Mann mich einfach nicht losgelassen hat. Und nach ein paar Monaten habe ich dann einfach angefangen, weiterzuschreiben. Und so ist Besetzte Gebiete entstanden. Und das war auch für mich wirklich das erste Mal, dass ich eine Figur aus einem Roman, der schon fertig war, nochmal benutzt habe. Obwohl das Wort benutzt irgendwie auch negativ als sich anhört. So ist es nicht gemeint.
Steckt denn da viel von Ihnen drin in dieser Figur des Kadoké? Denn im letzten Roman ist er ja auch während der letzten Lebensjahre der Mutter wieder bei ihr eingezogen. Wie Sie, hat er noch mehr von Ihnen?
Naja, ich glaube, wie er der Welt sieht, ich find ihn auch sympathisch. Das heißt nicht, dass unbedingt, dass man sich selber immer sympathisch findet. Aber ich glaube, ich habe ja auch Recherche gemacht für diese zwei Bücher. Ich war einige Zeit bei der Krisendienst in Rotterdam, habe mitgelaufen mit einem Psychiater und ich glaube, wäre ich ein Psychiater geworden und keine Schriftsteller, dann hätte ich bestimmt auch vieles von Kadoké gehabt. Also so wie er die Welt sieht, so wie er sich oft verhält, so wie er mit seinen eigenen Gefühlen umgeht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass ich so bin wie der Kadoké. Das ist mir zu einfach. Das glaube ich auch nicht.
Ich erzähle mal kurz, was eigentlich passiert am Anfang dieses Romans. Denn dieser Otto Kadoké, der wird Opfer einer Verleumdung. Er hat eine Patientin, Michette, bei sich aufgenommen und als Pflegerin für seinen Vater eingestellt. Und diese Patientin, die lernt dann aber einen Schriftsteller kennen, der daraus aus dieser Geschichte eine Missbrauchsgeschichte macht. Die schlägt wiederum in den Medien große Wellen und letztlich wird Kadokés berufliche Existenz dadurch vernichtet. Wir haben ja viele solche Geschichten in den letzten Jahren infolge des Weinstein-Falls immer wieder erlebt. Hat sie da was Konkretes dazu inspiriert oder ist das einfach so eine Reflexion auf diese Verleumdungsfälle?
Es ist eine Reflexion. Also ich finde, das war unbedingt notwendig, was passiert ist mit MeToo. Das war gut. Aber es ist ja eine Grenze zwischen das, wenn man erzählt, was passiert ist und wenn man sich irgendwie die Verleumdung nähert. Und ich glaube, das Publikum auch durch den sozialen Medien ist schneller als je und jedenfalls ist sehr schnell dabei, um zu urteilen und zu verurteilen. Und ich war einfach fasziniert von einigen Männern, es sind ja vor allem Männer, die ziemlich tief gefallen sind und wo ich mich nicht immer sicher bin, ob das immer so gerecht war. Ob man da vielleicht nicht auch zu schnell geurteilt hat. Und man muss auch immer, finde ich, nachdenken über die Frage, gut, es kann sein, dass jemand schuldig ist, aber was heißt das mit den Strafen? Es ist ja nicht unbedingt, dass man weiß, wenn es irgendwie auch Schuld gibt, dass man auch genau weiß, was die richtige Strafe ist. Und ich glaube, vor allem vor einem Publikum, das ist ja kein Richter, da soll sich ein Publikum, ein Bürger, ein Mensch, soll nachdenken, bevor ein anderer Mensch verurteilt.
Sie zeigen das, finde ich, sehr, sehr ergreifend, was für schreckliche Folgen das haben kann und wie verzweifelt Kadoké versucht, dass die Wahrheit gesehen wird und er sich rechtfertigen kann. Aber letztlich hatte ich den Eindruck, alle Versuche, sich zu rechtfertigen, machen das im Prinzip noch schlimmer.
Stimmt. Wenn wirklich die Öffentlichkeit sich gegen einen Mensch gekehrt hat, dann ist es sehr schwierig, ist meine Hinsicht, was ich so gesehen habe, auch in meiner eigene Kreise, um sich da noch herauszukämpfen, um da noch zu sagen, also das stimmt nicht ganz. Wenn ein Bild entstanden ist von einer Person, von einer Geschichte, dann ist es nicht leicht, um die Leute, um die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass es da doch etwas anders gelaufen ist. Und die Subtilitäten gehen dann auch oft verloren. Und das ist auch schmerzhaft. Das kann ja auch unheimlich tiefe Folgen haben und die ein Leben lang mitgehen, weil es ist ja auch schwierig, das, was einmal publiziert worden ist auf dem Internet, um das zu lösen. Das wird immer wieder gefunden. Man wird diese Geschichte eigentlich nie mehr los.
Und seine Existenz ist vor allem ruiniert und er weiß dann, dass er in den Niederlanden nicht bleiben kann und da fällt ihm nichts anderes ein, als zu seiner weit entfernten Cousine zu fliehen. Die hat er gerade erst am Anfang kennengelernt und die lebt ausgerechnet im Westjordanland in einer fundamental zionistischen Siedlung und Kadoké ist aber selbst eigentlich Atheist und Antizionist. Ist denn Liebe etwas, das stärker sein kann als solche Überzeugungen?
Das finde ich eine interessante Frage, weil das ist, was mich sehr beschäftigt hat während dem Schreiben. Ob man die eigenen Überzeugungen überwinden kann oder zur Seite schieben kann für die Liebe. Er verliebt sich ja auch in diese Frau und er gibt auch zu, diese Verliebtheit ist auch ein Notsprung. Es ist auch ein Weg aus den Katastrophen. Es ist nicht nur pure Liebe, aber wenn schon, ist es pure Liebe. Und für diese Frau, für die Mensch, den er liebt, meint er, kann er ja seine eigenen Überzeugungen auch vielleicht nicht nur verschweigen, aber auch so wirklich, wie gesagt, zur Seite schieben. Und ich fand das schon eine spannende Frage, ob man das machen kann für die Liebe. Aus moralischer Gründe, ob man das machen soll, aber auch, ob es gelingt. Ob man wirklich sagen kann, naja, das habe ich ein Leben lang, 30, 40 Jahre geglaubt, davon war ich überzeugt, aber du bist so eine ganz andere Meinung. Naja, für dich machen wir es einfach so. Ich lebe mit dir mit. Es ist ja auch eine Frage für mich von der Assimilation. Er assimiliert sich eigentlich in die gegenseitige Richtung.
Und das wird ja auch nicht so einfach da, als er da ankommt. Er hat seinen kranken Vater dabei, der nur noch sterben will wieder, als er das sieht, was da in dieser Siedlung los ist. Und Sie haben das sehr anschaulich beschrieben und auch sehr lustig. Sie sind ja bekannt dafür und haben es auch schon angedeutet, dass Sie sehr genau recherchieren und sich auch mal selbst in die Psychiatrie einweisen lassen. Wie war das in dem Fall? Haben Sie sich da auch in die Welt der orthodoxen Zionisten einquartiert?
In diesem Fall war das ziemlich einfach, weil ich habe eine Schwester, sie ist 8 Jahre älter. Sie lebt schon lange in einer Siedlung auf dem Westjordanland. Und schon als Kind habe ich meine Schwester besucht da und ich kenne die Welt eigentlich ziemlich gut. Und ich hatte schon lange den Sehnsucht, um die Welt von meiner Schwester und ja nicht nur von meiner Schwester zu beschreiben. Auch weil es für mich nicht immer einfach war, um mich zu verhalten in dieser Welt und zu die Ansichten meiner Schwester. Ich war da 2 Wochen da in die Siedlung. Es war, glaube ich, für uns beide nicht einfach, doch miteinander zu leben, wenn man so anders in der Welt steht. Also es war ein interessantes Experiment. Sie ist meine Schwester, ich liebe sie auch. Aber über gewisse Sachen kann man dann einfach doch nicht reden, habe ich gemerkt. Oder nicht wirklich.
Das heißt, Sie kennen diesen Konflikt offenbar tatsächlich dann ja auch aus ganz persönlicher Betroffenheit.
Ja, ich weiß auch, wie schwierig es ist. Man kann ja auch sagen, naja gut, jetzt kein Kontakt mehr, jetzt reden wir gar nicht mehr. Aber das so stehe ich nicht in der Welt und dann bleibt nur die Frage, wenn man sich nicht dauernd streiten will, worüber kann man noch reden? Und das kann dann auch irgendwie ganz artifiziell werden, wenn man nur noch über das redet, worüber man sich einig ist. Das ist auch nicht wirklich eine Lösung auf längere Zeit.
Sehen Sie das auch ein bisschen als Ihre Aufgabe als Schriftsteller, solche Konflikte und Widersprüche in einer Gesellschaft oder auch schon in der kleinsten Gemeinschaft bei so einem Paar dann eben oder zwischen Geschwistern zu überschreiten und zu zeigen, sich da richtig rein zu vertiefen?
Ja, so wie ich das sehe, finde ich das sehr wichtig. Ich finde es einfach wichtig, sich immer wieder zu fragen, wie leben andere Menschen, wie denken andere Menschen auch, wenn es Menschen sind, die eigentlich ganz anders sind als ich. Also wo man einfach viele Vorurteile hat. Und die sind manchmal gerecht, manchmal nicht. Aber ich glaube, für mich wäre Schreiben zu einfach, wenn ich nur über das Bekannte schreiben kann. Das wäre mir einfach nicht nur auch zu einfach, aber auch zu langweilig. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich versuche auch, für mich ist Schreiben auch ein Versuch, um wirklich die Welt besser zu verstehen.
Auf jeden Fall, Arnon Grünberg. Sie leben ja auch immer wieder, wir erreichen Sie ja jetzt auch in New York, in den USA. Wie stellt sich denn dieser Konflikt in Israel von dieser Warte aus gesehen nochmal anders dar? Amerika spielt ja auch eine wichtige Rolle für den Konflikt, auch innerhalb Israels.
Sicher. Und ich glaube, die Beziehungen zwischen Israel und Amerika sind ja auch eng. Und über Israel wird einfach in Amerika anders geredet. Und das hängt auch als in Europa. Und das hängt auch sehr davon ab, ob man mit Republikanern oder mit Demokraten spricht. Aber so ist ja auch in Israel, wenn man mit progressiven Israelis in Tel Aviv redet, hört man so eine völlig andere Geschichte, als man mit den Leuten in die Siedlung von meiner Schwester redet. Und obwohl das sind nur 40, 50 Kilometer voneinander, sind das wirklich zwei völlig unterschiedliche Welten, die auch einander kaum mehr treffen. Und das, glaube ich, ist nie gut für eine Gesellschaft, wenn ein Kontakt mit Personen, die anders denken, eigentlich gar nicht mehr zustande kommt.
Und darüber lernt man sehr viel in Ihrem schönen Buch Besetzte Gebiete, finde ich, über diese verschiedenen Sichtweisen. Aber das klingt so ernst. Eigentlich ist das Buch auch wahnsinnig lustig. Es gibt immer wieder sehr, sehr komische Szenen und vor allem sehr witzige Dialoge. Das scheint Ihnen richtig Spaß zu machen. Wie wichtig ist Ihnen das Ganze auch mit Humor zu betrachten, diese ernsten Fragen?
Für mich ist Humor, gehört einfach dazu, wie ich die Welt sehe. Auch wenn man, ich glaube, die Absurdität, das Groteske ist fast immer da und man muss es nur sehen wollen und sehen können. Und ohne Humor einen Roman zu schreiben, wäre für mich eigentlich unmöglich und auch nicht, es wäre auch nicht wahrhaft. Denn ja, auch in das tief Tragische steckt immer etwas, worüber man noch lachen kann, oder steckt immer etwas, was einfach nicht dazugehört, was verfremdet ist. Und ich glaube, diese Verfremdung, diese Ungewöhnliche, das auch, und für mich ist Humor, hat mit das Ungewöhnliche zu tun, soll man einfach, davor sollte man keine Angst haben, auch wenn man tragische oder ernste Sachen beschreibt. Und sicher macht mir das unheimlich viel Spaß, aber es wäre ja auch nicht gut, wenn man ein Buch schreibt und man selbst gar keine Freude hat am Schreiben und Lesen, weil Schreiben ist ja auch immer wieder eine Art von Lesen, weil man liest ja immer wieder zurück und nicht einmal, aber viel, viel Male, was man geschrieben hat.
Als Ihr letztes Buch erschien, da kamen auch gleichzeitig die Lebenserinnerungen Ihrer Mutter, Hannelore Grünberg-Klein, raus, die den Holocaust überlebt hatte. Und da haben Sie im Nachwort geschrieben: Meine Mutter und Ihr Buch sind das Zentrum, alles andere ist Beiwerk. Mein Oeuvre ist eine Fußnote zu diesem Buch und zum Leben meiner Mutter. Jetzt ist Ihre Mutter inzwischen verstorben. Wie fügt sich denn dieses neue Buch in diese Fußnoten ein, Herr Grünberg?
Ja, ich habe diesen Satz, obwohl ich da noch, ich glaube, das ist ein richtiger Satz, aber ich habe diesen Satz kurz nach dem Tod meiner Mutter geschrieben. Und naja, es stimmt. Ich hatte immer auch als Kind das Gefühl oder als Teenager, dass irgendwie die Geschichte von meinen Eltern, dass man da als Sohn nicht so viel hinzufügen kann, dass die etwas erlebt haben, etwas, vielleicht ist das Wort doch gerecht, um zu sagen, so groß, dass was man selbst auch macht, dass man immer doch in die Schatten steht von den Eltern. Und das Gefühl bin ich eigentlich nie losgeworden. Und das würde ich jetzt sagen, jetzt bin ich 50, ist auch nicht unbedingt ein negatives Gefühl. Es ist ja auch, glaube ich, etwas, das es ermöglicht für mich, einen offenen Blick auf die Welt zu haben. Und weil Sie haben ja auch erwähnt, ich schreibe ziemlich viel. Und ich glaube, die Lust zu arbeiten hat auch damit zu tun, dass es wäre eigentlich ungerecht, um faul zu sein oder um einfach zu denken, naja, jetzt ist es genug.
Arnon Grünberg, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
Danke, vielen auch.
Und den Roman, über den wir gesprochen haben, Besetzte Gebiete, hat Rainer Kästen aus dem Niederländischen übersetzt und erschienen ist er beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch.